Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst.
Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Herz kennst und dass du uns trotzdem liebst. Auch wenn wir mit all unseren Schwächen, Verfehlungen und Missgeschicken im Leben manchmal uns selber anklagen, unser Gewissen auch uns selbst anklagt, dann bist du der, der die Konstante ist in unserem Leben, was Liebe angeht, weil du siehst uns und du richtest uns wieder und wieder auf. Und du siehst uns wieder und wieder, auch in unserer Verlorenheit und Schwachheit, aber deine Güte, sie reicht ewig. Und ich danke dir, dass du alles Verlorene in uns kennst und siehst und dass du uns immer wieder hochhebst. Und dass du uns immer wieder in den Arm nimmst. Dass deine Liebe so großartig ist, so wunderbar, dass wir sie gar nicht begreifen können. Danke, Herr, für diese Liebe. Für diese wohltuende Liebe eines Vaters zu seinem Kind. Eines Vaters zu seinem Kind, der sagt, komm in meine Arme wieder. Wieder und wieder. Trotz allem. Und danke, Herr, dass wir bei dir Veränderung erleben. Dass du uns annimmst, wie wir sind. Und dass du uns aber nicht zu läsch, sondern dass du mit uns Schritte gehst und weitergehst. Und dass du unser Leben zum Segen setzt und unser Leben bereicherst. Dass dein Strom, der vom Strom deines Thrones, der Strom, der vom Thron Gottes fließt, dass es ein Strom voller Leben ist. Und dass er gesäumt ist von Bäumen des Lebens. Dein Gott ist ein Gott des Lebens, spreche ich dir zu heute Morgen, der dich liebt und der es gut meint mit dir. Danke, Jesus, dass wir dieser Liebe heute Morgen, aber jeden Tag aufs Neue begegnen dürfen. Und wenn wir in den dunkelsten Ecken unseres Lebens sind, dann bist du da. Und dann siehst du uns und deine Treue, sie wird ewig. Was für einen guten Gott wir haben. Was für einen guten Gott wir haben. Danke, dass du ein liebevoller Gott bist. Ein Papa-Gott. Ein Freund-Gott. Ein Güte-Gott. Ein herzlicher Gott. Einer, der uns anlächelt. Der, wenn wir, wie der Sohn, der wegging und wieder zurückkam, uns nicht maßregelt, uns nicht sagt, dass er es doch besser gewusst hat, sondern die Arme ausbreitet. Und sich freut, dass wir wieder da sind. Und du freust dich wieder und wieder. Amen. Ich bin so dankbar, dass ich einen guten Gott habe, der freundlich auf mich schaut und voller Liebe. Ich hatte schon Angst, dass ich das verleppere. Jetzt ist mir auch noch passiert. Einen wunderschönen guten Morgen. Ach, ich gönne allen, die jetzt gerade hier zwischendrin fehlen, die Sonne, das Frühstück auf der Terrasse und ihren Urlaub, ihre freie Zeit. Und es ist gut, dass du heute Morgen hier bist. Und ich war jetzt 3 Wochen nicht hier, weil ich auf dem Bundescamp war. Jetzt freue ich mich, dass wir uns heute Morgen alle wieder hier zusammen sehen. Ich habe Gutes erlebt. Ich hoffe, du hast auch Gutes erlebt. Und ich habe was Spannendes für uns heute Morgen mitgebracht. Wo uns doch Gott gerade so liebevoll und freundlich abgeholt hat, nehme ich uns gleich mal ganz steil in ein anderes Thema mit. Darf ich das? Ja? Ah, ist gut. Ich möchte heute Morgen über unseren Auftrag und über die gute Nachricht sprechen. Ist das was, was uns interessiert als Gemeinde? Ich möchte heute Morgen über unseren Auftrag und über die gute Nachricht sprechen. Ist das was, was uns interessiert als Gemeinde? Ich wollte nur noch mal sicher gehen. Ja, es ist ja Urlaubszeit, aber im Kopf darf man im Urlaub auch manchmal ein bisschen was bewegen. Ja, ich habe auch noch 2 Wochen Urlaub vor mir und ich habe mir auch vorgenommen, manche Dinge für mich zu bewegen. Ich lese uns mal kurz was vor aus Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das Evangelium, Die gute Nachricht von Jesus Christus. Wir haben eine gute Nachricht. Und wer von uns ist denn ein Nachfolger Jesu? Es geht jetzt nicht, dass du Handzeichen gibst, das ist eine Frage, die ich in den Raum stelle. Wer von uns ist denn ein Nachfolger Jesu? Wer folgt ihm? Und ich habe für mich festgestellt, da braucht es ein paar Voraussetzungen für uns auch als Menschen, dass wir das machen. Das machen wir nicht einfach so. Ich glaube, Jesus folgen kann man nur, wenn man ihn kennt, wenn man von ihm gehört hat und am Ende an das, was man gehört hat, selber glaubt, selber davon überzeugt ist. Ich glaube, es folgt der Jesus, der von ihm gerufen wurde, der berufen ist, der diesen Ruf, den seine Jünger ganz persönlich gehört haben, wo er gesagt hat, folge mir nach, diesen Ruf, der heute noch gilt, für dich und für mich, folge mir nach. Und wenn du Jesus kennengelernt hast, wenn du für ihn gehört hast, wenn du an ihn glaubst und dann diesen Ruf gehört hast, folge mir nach, dann kannst du Jesus nachfolgen. Und ich habe noch einen dritten Punkt für mich identifiziert, der ganz wesentlich ist auch in dieser Nachfolge, damit ihn nicht in Stocken gerät, ist, dass wir Gewissheit brauchen, dass der Gott, an den wir glauben, dass er lebt. Dass wir einen lebendigen Gott haben. Ich glaube, Jesus kann man nur nachfolgen, wenn man glaubt, dass er lebt. Denn wer von uns möchte ein totes Pferd reiten? Der Ralf nicht, das weiß ich, aber ich glaube, wir alle nicht. Ja? Keiner will doch einem Götze nachlaufen. Einem toten Gottesbild. Also ich bin froh, dass mein Gott auferstanden ist und lebt. Zu Rechten des Vaters sitzt, Fürsprache hält für mich und gesagt hat, dass er wiederkommt, um all die zu holen, die ihn lieben. Sein ewiges Reich aufzurichten, ein Festmahl zu feiern mit seiner Braut, da kriege ich fast Gänsehaut bei dem Gefühl, dass mein Gott mir sagt, da darfst du dazugehören. Ich möchte von diesem Auftrag nochmal kurz ein bisschen weggehen und hin zu der guten Nachricht, die zu diesem Auftrag so dazugehört. Der Auftrag hat ja ein Ziel. Er hat das Ziel, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ja, was sollen wir denn sagen? Und ich habe gedacht, ich mache das mal für uns so ein bisschen im Zeitraffer, dass wir da jetzt nicht ewig hängen bleiben. Nur für mich zur Erinnerung, nicht für euch, aber für mich. Ich habe bei dem Thema gute Nachrichten nochmal für mich überlegt, Jesus braucht Nachfolger, er wollte Nachfolger, warum denn? Die Nachfolger Jesu dürfen nicht verschwinden auf dieser Erde, denn wer bringt sonst die gute Nachricht? Wenn du und ich, wenn wir fehlen würden, wer würde die gute Nachricht denn weitertragen? Gott hat uns dazu berufen. Jetzt zum Zeitraffer. Ich möchte ganz vorne einsteigen. Gott schuf die Welt. Er schuf den Menschen und er schuf eine ewige Gemeinschaft mit dem Menschen. Das war seine Absicht. Gott hat ein Paradies erschaffen mit dem Ziel, bei den Menschen zu wohnen, und zwar in Ewigkeit. Gottes Plan kam nicht erst mit dem Sündenfall und mit dem, dass Jesus auf die Welt kam und Dinge wiederhergestellt hat. Da kommen wir gleich dazu. Gottes ewiger Plan war es, immer mit dir und mir in Ewigkeit Gemeinschaft zu haben. Es ist das Paradies. Gottes Idee über dir und über mir war das Paradies. Das ist ein wichtiger Teil dieser guten Nachricht, zu wissen, dass es einen Gott gibt, dessen Absicht nie eine andere war, mit dir und mit mir Gemeinschaft zu haben, für alle Zeit. Dann ist was passiert, gehört auch in den Zeitraffer rein. Die Sünde trennt uns von dieser Gemeinschaft. Sünde trennt uns von dieser geplanten, ewigen Gemeinschaft von Gott. Der Mensch, Adam und Eva, aber auch in der Folge, jeder von uns hat entschieden, seinen eigenen Weg zu gehen, hat eigene Entscheidungen getroffen, hat sich gegen die Ordnungen Gottes gestellt und hat somit eine Trennung gebracht, auch in seine Gemeinschaft zu Gott. Die Sünde trennt uns von Gott. Das ist auch etwas, was man in dieser guten Nachricht verstehen muss. Das gehört für mich nicht zur guten Nachricht, da habe ich jetzt nicht dazu geschrieben, dass das dazugehört, aber das ist dann passiert. Aber jetzt kommt der zweite Teil für mich, den wir auch bei der guten Nachricht verstehen müssen. Gott kam in diese Welt und er hat diesen Weg wieder frei gemacht. Der Vorhang ist zerrissen. Warum denn? Damit der Weg wieder frei ist. Jesus kam genau aus diesem Zweck. Genau für diesen Moment kam er, dass er sagt, jetzt, es war etwas kaputt, aber ich möchte es wiederherstellen. Es geht nicht um einen neuen Gedanke, es geht um den Ursprungsgedanke wiederherzustellen. Jesus kam nicht mit einer neuen Idee, er kam mit der alten Idee, aber er hat sie uns wiedergebracht und er hat die Tür aufgemacht. Die gute Nachricht für dich und für mich ist, dass das ewige Leben wieder vor unserer Tür steht, mit einer Einladung, mit einem Geschenk. Du darfst zugreifen, es ist umsonst. Denn dieser Teil kommt jetzt, ist für mich ein dritter Teil dieser guten Nachricht. Ich muss dazu nichts tun. Weil es gab jemanden, der war bereit, für diesen Teil den gesamten Preis alleine zu bezahlen. Das war ein harter Preis. Der hat was gekostet. Der war nicht umsonst. Der hat angefangen damit, dass er die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, in diese Welt gekommen ist. Der Allerverachtetste wurde, so beschreibt es das Alte Testament, er wird zum Allerverachtetsten werden und hängt am Kreuz. Und da hängt er, aber was jetzt daraus resultiert ist, dass aus reiner Güte und Gnade der Weg frei ist. Das heißt, wenn du sagst, was einst war, was verloren war und was wieder da ist, möchte ich für mich, dann kriegst du es für umsonst. Ja, und da schlägt nicht nur das Schwabenherz höher, ja, sondern jedes Herz, der versteht, dass hier das größte Geschenk der Welt auf dem Präsentierteller liegt, auf dem Geschenketisch, frei zum Nehmen. Wer an Jesus glaubt, darf aus reiner Gnade in diese Gemeinschaft wieder mit hineingenommen werden. Die Gemeinschaft, die von aller Zeit her bestand, aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Gott hat sich entschieden, dich und mich in diese Gemeinschaft mit hineinzunehmen. Das war sein ursprünglicher Gedanke. Und es war sein Wunsch auch bei der Wiederherstellung, dass wir den Weg zurück an diesen Platz finden. Jetzt kommt ein spannender Teil, über den möchte ich heute eigentlich dann sprechen, deswegen dieser kleine Zeitraffer. Gott hat für jeden von uns einen Platz. Du bist Gott nicht egal und du bist auch für Gott nicht unbrauchbar, sondern wenn Gott sagt, er möchte dich in dieser Gemeinschaft drin haben, dann hat er mit dir etwas vor. Dann hat dein Leben einen Sinn. Du bist zu einem Zweck hier. Er hat dich nicht ohne Grund geschaffen. Und die Herausforderung, die vielleicht jetzt für den einen oder anderen von uns kommt, ist, in der Gemeinschaft Gottes lebt keiner für sich selbst. Das ist Gottes Prinzip, schon von Anfang an gewesen. Welcher Vater würde seinen Sohn hergeben? Wer würde in den Tod gehen? Und so dient der Vater dem Sohn, der Sohn dem Vater, der Geist offenbart den Vater und die Tiefen der Gottheit. Und er kommt, um die Tiefen der Gottheit uns zu offenbaren. Aber wenn wir in diese Gemeinschaft Gottes hineinschauen, dann ist da keiner, der etwas für sich tut, sondern da ist es eine Gemeinschaft. Und in diese Gemeinschaft, in der keiner für sich lebt, sind wir hineingekommen. Und das möchte ich heute Morgen auch ein bisschen eingehen. Was passiert denn? Ich möchte nochmal die gute Nachricht in den Mittelpunkt stellen. Was passiert denn, wenn die gute Nachricht stimmt und du diesen Weg mit Gott gehst? Dann passiert doch etwas. Durch sein Blut bist du von der Sünde befreit. Du hast wieder eine weiße Weste. Schön, oder? Durch die Taufe in seinen Tod bist du zum ewigen Leben wieder auferstanden. Du hast sein ewiges Leben mit angezogen und bist mit ihm auferstanden. Und du bist von ihm in die Nachfolge berufen. Und wenn du an diesem Punkt stehst, dass du sagst, ja, diesen Gott habe ich kennengelernt, Und ich bin mit ihm diesen Weg gegangen, dass ich gesagt habe, jetzt gehöre ich dir. Dann bist du eben auch zu dieser ewigen Gemeinschaft berufen. Was also bringen wir in diese Gemeinschaft ein? Deswegen habe ich euch ja vorher gefragt, ob ich ein bisschen straighter auch heute Morgen vielleicht manche Sachen sagen darf. Ich sage es jetzt einfach mal zu mir und ihr dürft mir zuhören, wie ich zu mir rede. Was bringe ich also in diese Gemeinschaft ein? In die Beziehung zum Vater, der seinen Sohn für dich und für mich gab. Was bringe ich ein in diese Beziehung, in diese Gemeinschaft, in der der Sohn selbst die Schuld trug und in der der Sohn berufen ist, vom Vater in allen Dingen der Erste zu sein? Was bringe ich ein in diese Beziehung zum Geist Gottes, der die Tiefen der Gottheit erforscht und die Kraft des Vaters offenbart? Was bringe ich ein in diese Beziehung zur Braut der Gemeinde, die die Schönheit Gottes in dieser Welt widerspiegeln soll? Gott selbst hat in diese Gemeinschaft jeden Menschen mit hineingenommen und die Gemeinde tituliert er als seine Braut. Ich weiß nicht, ob ich das manchmal ganz wirklich ergreifen kann und verstehen kann, wie wertvoll Gott mich sieht und dich sieht. Er nimmt dich in diese Gemeinschaft hinein, aber nicht nur als irgendein Anhängsel, als irgendetwas, was dranhängt, sondern wenn du jemand zu deinem Partner nimmst, für alle Zeit, zur Frau, oder wenn du eine Frau bist, deinen Mann, für alle Zeit, da ist da mehr als ein bisschen ein Anhängsel. Da ist eine Einheit, eine Verbundenheit, eine Liebe, eine Wertschätzung, eine Nähe, eine Zukunft. Und ich glaube, da könnte man jetzt ganz Hollywood reinpacken. Da ist ein echtes Farbenspiel drin, oder? Da wird es rosa-rot. Und wenn wir merken, dass Gott dieser Gott ist, dann ist die Frage für mich, wenn er uns in diese Gemeinschaft hineinruft, ist meine Frage, was bringen wir in diese Gemeinschaft hinein? Jetzt könnte man sagen, ja, ich bin nicht so der Gemeinschaftstyp. Ich bin eher so der Einzelgänger. Gott hat aber dieser Gemeinschaft, dessen Haupt er selbst ist, wo er selbst das Zentrum ist, um das sich alles dreht und wo er wirkt, wie es ihm gefällt, dieser Gemeinschaft hat er einen Auftrag erteilt. Dieser Gemeinschaft hat er etwas mitgegeben, was es noch zu tun gilt. Und darüber möchte ich ja sprechen. Wie? Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn ich das als Mensch sage. Vielleicht wäre es leichter, Gott würde das zu dir und mir persönlich sagen. Aber wie gehst du mit diesem Auftrag Gottes um? Wie gehe ich mit diesem Auftrag Gottes um, den er mir gegeben hat? Wo er mich doch herausruft und sagt, du gehörst jetzt zu mir und alles, was mein ist, ist dein. Da sind wir wieder bei diesem Bild, was wir schon kennen, gell, mit dem Vater und dem Sohn. Alles, was mein ist, ist doch dein. Ist der Auftrag Gottes eine Option für mich? Eine gute Idee, eine Lebensweisheit, ein guter Ratschlag? Wer hört denn von mir die gute Nachricht? Wer hört von mir die gute Nachricht? Wer lernt von mir, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen? Wer hat wegen mir Bock drauf, Teil dieser Gemeinschaft zu sein? Wegen mir oder wegen dir? Wenn es so leise ist, dann weiß ich aber nicht, ob das betretene Stille ist oder ob ich jetzt lieber langsam Schluss machen sollte. Aber ich stelle mir meine Fragen und ich frage mir, welche Wirksamkeit habe ich denn? Und ich tauche jetzt bei dieser Frage nach der Wirksamkeit nochmal in die Stelle ein, mit der ich vorher begonnen habe und lese sie mal ein Stück weiter, okay? Markus 16, Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Danke, Jesus, dass ich es gehört habe von Leuten, die es mir gepredigt haben. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, der wird verdammt werden. Und jetzt wird es richtig spannend für dich, wenn du in diesem Auftrag unterwegs bist. Weil jetzt kommt eine Beschreibung, die Jesus sagt. Also Jesus sagt, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Oder sie werden gesund werden an der Stelle. Streck mal kurz, wenn du irgendwas von dem in der letzten Woche... Nee, streck mal nicht. Aber ich merke, wenn ich einen Auftrag bekommen habe, und deswegen habe ich ja gerade mich gefragt, welche Wirksamkeit habe ich denn? Du musst dir die Frage nicht stellen. Aber wenn mein Wirken, was ich von Gott bekommen habe, weil ich in seine Gemeinschaft zugehöre, wenn die diese Auswirkungen hat, dann darf ich mich doch fragen, Benni, wie sieht's denn aus? Wer hört von dir die gute Nachricht? Wen lädst du denn ein, Jesus nachzufolgen? Wem erzählst du denn, dass wir diesen Gott, und ich bin so froh, dass wir heute diesen für mich so von Liebe getragenen Lobpreis hatten, wen lädst du denn ein in diese Liebesbeziehung mit Gott? Wem erzählst du denn, dass da einer ist, der dein Leben völlig verändert hat? Und für mich ist es so, mein Leben ist die pure Freude. Ich kann jeden Morgen strahlen, nicht weil mein Leben keine Herausforderungen hat, nicht weil mein Leben keine Schwierigkeiten hat, aber diese Gewissheit des ewigen Lebens und der ewigen Hoffnung, die sind für mich so sattmachend, dass ich den ganzen Tag strahlen könnte. Aber wen lasse ich denn daran teilhaben? Ich lade uns ein heute Morgen, Gemeinde, Christuszentrum Weinstadt und alle Gäste gern auch. Wir haben was zu tun in dieser Welt, oder? Darf ich uns das so sagen? Ich wollte es mir mal wieder sagen und ihr müsst halt zuhören. Aber ich habe noch was zu tun in dieser Welt. Ich habe noch einen Auftrag. Ich saß heute Morgen da und ich habe noch einen Platz links und rechts von mir frei. Und da geht es nicht darum, dass der Stuhl warm ist, aber dass ich jemand was sagen möchte von einer Liebe, die mich unendlich liebt. Von einem Freund, der die größte Freundschaft hat und größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Ich habe jemand, dem hat sein Leben auf dieser Welt keinen Wert zugemessen, als dass er den Auftrag des Vaters erfüllt. Und ich habe so ein paar spannungsgeladene Gedanken noch zu diesem Thema, die ihr gerne auch noch mithören dürft. Ihr dürft auch weghören. Aber wo ich bei diesem Thema Auftrag für mich so auch im ersten Kapitel Mose gelesen habe, da gibt es ja diesen Auftrag. Und der Auftrag ist ja, folge mir nach. Gott hat etwas gesagt und gilt es jetzt oder gilt es nicht? Ist jetzt eine Option, eine Möglichkeit oder eine gute Idee? Ist praxisnah? Ist handelbar? Ist machbar? Gott redet immer wieder Dinge. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten. Von diesem Baum sollt ihr nicht essen. Ich habe lange überlegt, ob dieses Beispiel passt. Ich versuche euch mal den Link zu zeigen, den ich euch zeigen möchte. Weil Gott hat etwas getan, wo er gesagt hat, ich habe einen großartigen Plan für euch. Und Gott hat in diesen Garten den Baum des Lebens gesetzt. Den Baum, von dem sie nicht essen sollten, war der Baum der Erkenntnis von des Guten und des Bösen. Aber der Baum des Lebens ist in deiner Mitte, ist in unserer Mitte gepflanzt, damit wir Leben haben. Und trotzdem braucht es auch Gradmesser dafür, wo Gott zu uns sieht, was wollen wir denn in diese Gemeinschaft investieren? Was sind wir denn bereit zu tun? Wo sind wir denn bereit, Abstriche zu machen? Und ich habe für mich gemerkt, wo ich das gelesen habe, Abstriche machen fällt mir nicht so leicht. Ich weiß nicht, ob dir in deiner Nachfolge das Thema Abstriche machen leicht fällt, zu sagen, der Herr hat mich gerufen, ich habe ihn erkannt, ich habe ihn gesehen, ich habe Entscheidungen getroffen, jetzt folge ich ihm nach. Jetzt kann kommen, was will. Abstriche mache ich überall. Ja? Wenn Gott sagt, dann ist alles weg. Ja. Also mir fällt es nicht so leicht, dir vielleicht leichter. Aber was passiert denn in dem Moment, wo wir Abstriche machen und wo wir sagen, an der Stelle nehme ich es mal nicht ganz so genau. Und deswegen ist es für mich ein gutes Bild, weil an der Stelle, wo wir anfangen, es nicht mehr so genau zu nehmen, hat es immer Auswirkungen.
oh, jetzt steht da einer mit dem mahnenden Zeigefinger auf der Bühne. Ich tue meine Hände weg. Ich rede immer noch zu mir selber. Wenn ich Abstriche mache, dann hat es Auswirkungen. Und dann habe ich gemerkt, dann gibt es nachher dieses Zwiegespräch, wo Gott kommt und sagt, Adam, wo bist du? Ich habe mich versteckt. Warum? Ich war nackt. Aber wer hat dir denn gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa, und die Geschichte kennen wir. Und was sagt der Adam dann? Ich hab's verbockt. Tut mir leid. Herr, ich wusste, du wolltest es anders. Das sind wir ganz oft nicht bei uns, gell? Das sind wir dann bei den anderen, den Umständen. Ich kann ja gerade gar nicht wirklich was von Gott erzählen oder mich investieren ins Reich Gottes, weil mein Arbeitsplatz zerrt mich auf oder meine persönliche Situation. Oder die Gemeinde, in der ich agiere, da läuft es nicht so rund. Da kann ich gerade nicht so wirksam sein. Da bräuchte es andere, die erstmal wieder den Laden zum Laufen kriegen. Und dann kommt der Adam und der hat auch gute Ausreden, weil der weiß schon, wem er es in die Schuhe schiebt. Ihr wisst es auch, gell? Ja, die Frau war's. Ja. Wenn Gott zu dir sagt, folge mir nach, wer war es bei dir, dass es nicht geklappt hat oder wenn es nicht klappt? Wer hat nicht den perfekten Rahmen geschaffen? Wer ist deine Ausrede? Und Gott hat Humor und fragt die Frau, wie sie das sieht. Das ist interessant. Die sieht es nämlich genau gleich. Ja, die Schlange war es. Schrott, gell? Und ich sage euch was, wenn wir das, was Gott uns in den Garten wirft, nicht ernst nehmen, dann sollten wir uns fragen. Und wenn ich nicht ernst nehme, was Gott mir als Auftrag gegeben hat, dann muss ich mich fragen und nicht andere. Ich kann nicht meine Frau fragen, ob ich wirksamer sein darf. Ich kann auch nicht meinen Pastor fragen, ob ich wirksamer sein darf. Ich kann auch nicht die Umstände fragen, ob ich wirksamer sein darf. Aber ich kann Gott sagen, hier komme ich mit all meiner Verlorenheit und meiner Schwachheit. Gebrauche mich. Hier bin ich. Ich will dir nachfolgen. Und ich kann euch was sagen. Der hat genug Kapazität, für euch groß zu denken. Darf ich solche Sachen hier sagen? Ich weiß es nicht. Das Gute behaltet. Das, was euch was bringt, das behaltet. Aber wenn du Gott liebst und mit ihm gehst und er dir einen Auftrag erteilt hat, dann hatte ich heute Morgen das auf dem Herzen, also ich hatte es schon vorher auf dem Herzen, aber ich hatte das auf dem Herzen, heute Morgen mir zu sagen, Benni, dann geh. Geh, es gibt noch Kapazität, weil an anderer Stelle steht, bis wohin sollen wir mit diesem Auftrag gehen? Wo endet er? Am Ende der Welt. Und wenn wir in Matthäus 28 lesen, dann sagt er, und ich bin bei euch bis ans Ende dieses Zeitalters. Das, was er hier sagt, dieses Folge mir nach, das gilt bis ans Ende deiner und meiner Tage. Entweder der Herr kommt wieder oder du wirst bis zu deinem letzten Atemzug in dieser Herausforderung stehen, dass Gott dich ruft und sagt, komm und folge mir nach. Da gibt es nichts Neues mehr, was kommt. Da kommt nicht noch ein Add-on oder ein Zusatz oder was weggestrichen, sondern das hat Gott gesetzt. Und ich denke, mir fällt es manchmal schwer, mit den Dingen so leicht umzugehen, die Gott gesetzt hat, weil mein eigener Kopf auch viele Ideen hat. Ja, ich liebe es, kreativ zu sein und mich und meine Gedanken richtig wild toben zu lassen. Aber da gibt es einen, der hat gesagt, ich habe dich in eine Gemeinschaft hineingerufen. Und in der Gemeinschaft lebt keiner für sich selbst. Das heißt nicht, dass es keinen Benni mehr gibt, dass es mich nicht mehr gibt, dass es dich nicht mehr gibt, dass du nicht mehr vorkommst. Aber die Frage ist, kennst du deine Rolle in dieser Gemeinschaft? Warum ist mir die gute Nachricht so wichtig? Warum ist mir der Auftrag für die gute Nachricht so wichtig? Es gibt eine Welt, die voller schrecklicher Nachrichten ist. Es gibt eine Welt, die voller Nachrichten ist und Menschen suchen und teilen genau diese Nachrichten. Jetzt möchte ich euch ein kurzes Zeugnis geben von dem, was ich die letzten Wochen erlebt habe. Ich bin ja bei den Rangern für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, für alles, was nach außen geht. Und ich habe deswegen ganz viele Presseanfragen gekriegt von Fernsehen und Radio und Printmedien in den letzten Wochen, wo ich auf dem Bundescamp war. Und wisst ihr, eigentlich war das gar nicht so richtig schön, weil die Leute hatten alle Interesse. Boah, so viele Kinder, das, was ihr macht, ist so toll. Aber als es dann darum ging, eine Geschichte zu erzählen, wollte jeder wissen, wir haben irgendwas im Netz gelesen, dass bei euch Brennholz geklaut wird. Oder wie ist denn das jetzt mit der Waldbrandstufe? Kann da wirklich was passieren? Wie viele Verletzte hattet ihr denn schon auf dem Camp? Beim letzten großen Camp dieser Nachricht, jetzt darf ich den, ich nenne jetzt mal nicht die Zeitschrift, die immer so gerne große Schlagzeilen bringt, die wollte unbedingt über uns schreiben, also jetzt nicht bei diesem Camp, sondern beim letzten. Und dann haben sie für einen Tag lang Reporter und Kameraleute und alles, und die waren auf diesem Platz und den Leuten ging das Herz auf. Und die haben gesagt, hier ist so eine himmlische Atmosphäre, wir bleiben den ganzen Tag, wir machen über euch eine richtig große Dokumentation. Am Ende war es so viel. Und ich habe dann angerufen, einfach nur zu sagen, hey, ist ja toll, wie viele Ressourcen ihr verschwenden könnt für einen Dreizeiler. Also ich habe das freundlicher gesagt, aber die Antwort war sehr ernüchternd, weil die Person hatte etwas gesehen, aber sie hat gesagt, ich bin an meiner Redaktion nicht vorbeigekommen. Dass Tausende von Kindern und Jugendlichen freundlich, fröhlich, in einer herzlichen Atmosphäre zusammen feiern, Gott loben, Gemeinschaft haben und nichts Blödes passiert, sind keine guten Nachrichten. Aber wir haben eine gute Nachricht und deswegen hatten wir solche Atmosphäre. Wir als Gemeinde, wir haben eine gute Nachricht und deswegen dürfen Menschen, die uns kennenlernen, auch merken, dass da Liebe ist und dass da Freundlichkeit ist. Deswegen ist die gute Nachricht so wichtig und deswegen sagt Jesus, geht bis ans Ende der Welt. Es darf kein Eck geben, wo diese gute Nachricht nicht verkündet wird. Die Welt sucht diese Nachrichten nicht. Ich habe keinen einzigen gesehen, der nach diesen guten Nachrichten gesucht hat. Darf nicht alle ausnehmen, Idea und Charisma natürlich. Es gibt unsere christlichen Schreiber, die suchen nach diesen schönen und liebevollen Nachrichten. Aber ich meine, was die Öffentlichkeit angeht. Und so geht es uns doch oft, dass wir, wenn wir unterwegs sind, auch wir nur die Nachrichten hören, die nicht das Farbenspiel der Liebe unseres Schöpfers zeigen, sondern die Kaputtheit dieser Welt. Es ist nicht schwer, von Mangel, Krieg, Hass, Ärger und sonst was zu lesen. Ja, ich hab gestern wahrscheinlich, wie ihr alle, die ihr bei der ENBW seid, auch ein Schreiben gekriegt, dass eure Strompreise jetzt teurer sind. Und ich habe gemerkt, okay, das sind so gefühlt so zwischen 25% und 30%. Meine Mama hat mir auch gleich angerufen und die hatte auch schon einen Zettel gekriegt. Und dann habe ich, die Larissa liest dann ihre gerade Nachrichten und sagt, hey, hier in Waiblingen 50% Preiserhöhung. Ja, Kunden der ENBW. Ja, dann wird ein Einzelfall rausgezogen und über die gesamte Situation gelegt. Warum? Damit es reißerisch ist. Damit es nicht gut wirkt. Hey, unsere Nachricht, die soll nicht nur gut wirken, die ist gut. Du hast eine gute Nachricht, wenn du hier rausläufst, du hast eine gute Nachricht, die du verkünden kannst, die kein Deutsch schlechter haben wollte, die wir verworfen haben, kommt in diese Welt, um wiederherzustellen und möchte auf ewig mit dir Gemeinschaft haben. Als Vorgeschmack hat er uns den Heiligen Geist dargelassen, der uns in Kraft und Wahrheit den Vater offenbart und uns in allem hilft, was wir brauchen. Der sein ganzes Leben für sich hingegeben hat als der Sohn Gottes, damit du Leben im Überfluss hast. Wir haben eine gute Nachricht, oder? Wir haben doch etwas zu geben, was diese Welt scheinbar nicht hat. Und ich möchte nicht alles schlecht reden. Ich möchte auch nicht Menschen, die Jesus nicht kennen, als schlecht darstellen. Das machen wir so oft. Und ich habe vor, das ist schon über 10 Jahre, von der Christine Kane von Hillsong, habe ich eine Predigt gehört, wo sie diese drei Bilder vom verlorenen Sohn, der verlorenen Münze und dem verlorenen Schaf für mich ins richtige Licht gerückt hat. Weil wir sehen immer das verlorene Schaf und der macht's falsch. Er müsste zurück zur Herde. Und wir sehen die verlorene Münze und wir denken, oh, da ist jemand verloren, der braucht Jesus so sehr. Oder wir sehen den verlorenen Sohn und sehen, bloß nichts falsch machen. Und dann hat sie diese drei Bilder folgendermaßen mir aufgeschlossen. Hat sie gesagt, sie kommt aus Irland und dann laufen die Schafe den ganzen Tag und grasen auf der grünen Weide, Kopf unten und fressen. Und da gibt es dieses eine Schaf, das hebt abends seinen Kopf und sagt, oh, wo sind denn alle? Ja, war eigentlich gut hier. Ja, war das jetzt ein böses Schaf? Ein dämonisches Schaf? Nein. Es hat einfach den Kopf nicht oben gehabt. Oder die verlorene Münze. Die hat doch selber gar nicht entschieden, verloren zu gehen. Sondern das sind andere nicht achtsam damit umgegangen. Vielleicht sind Menschen in dieser Welt, die Jesus nicht kennen oder die Liebe Gottes nicht kennen, weil andere nicht achtsam mit ihrem Leben umgegangen sind. Oder der verlorene Sohn. Nirgends steht seine böse Absicht geschrieben. Er hat sich einfach verrechnet. Er hat falsche Entscheidungen getroffen. Ist es ein Grund für uns, Menschen, die andere Entscheidungen treffen, die vielleicht andere Wege gehen, abzustimmen und sagen, du bist verloren. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber in Liebe Menschen einzuladen, die gute Nachricht zu bringen, das Verlorene zu suchen, um es zurückzubringen, aber nicht es zu verurteilen. Amen. Oh Mann, ich mache jetzt gleich Schluss. Ich mache noch eine letzte Kurve. Fällt euch dieses Wort Missionsbefehl auch so schwer, weil Mission drin steckt? Und wisst ihr, ja, und weil Befehl drin steckt. Ja, oh ja, ich liebe es, Befehle zu kriegen. Oh. Manchmal ist es gar nicht schlecht, Befehle zu kriegen, dann trifft man schon keine eigene falsche Entscheidung. Das war jetzt gerade ganz spontan, ich hoffe, das war nicht irgendwie falsch. Aber das Wort Mission wird aus meiner Sicht nicht mehr so dargestellt, wie es eigentlich ist. Wisst ihr was, ich habe gemerkt, das, was die Leute in der Zwischenzeit unter Mission verstehen, missionarisch zu sein, eine Mission zu haben oder zu missionieren, das machen alle. Das machen alle, aber unser Auftrag ist es. Und uns fällt der Begriff langsam schwer. Ich komme aus einer Gemeindebewegung, die heißt Volksmission. Ja. Wisst ihr was, ich bin echt froh darüber, weil ich habe eine Mission und die Mission ist nicht eigennützig, es geht nicht um mich. Ich möchte niemand beeinflussen und ich möchte niemand etwas verkaufen. Die ganze Welt verkauft und beeinflusst die Menschheit. Die haben alle eine Mission. Die sind alle viel missionarischer als wir und zwar in ihrem eigenen Sinne. Wir haben etwas, wir haben einen Missionsbefehl, aber nicht, damit wir besser dastehen, nicht damit wir bessere Verkaufszahlen haben. Sigi, gell? Ihr habt eine Mission gehabt, oder? Da standen Planungszahlen am Jahresanfang und dann hast du eine Mission. Und da könnte man sagen, hey, hier sind aber manche missionarisch unterwegs. Wir haben den Auftrag von Gott bekommen, mit dieser Mission der Welt etwas Gutes zu tun. Wir zeigen nicht auf uns, wir zeigen nicht auf unsere Gemeinde, wir zeigen nicht auf das, was wir an Gaben oder persönlich bekommen haben, sondern mache zu Jüngern, ich lese euch das nochmal vor, ja, da habe ich nochmal gemerkt, wir lassen uns dieses Wort Mission auch an mancher Stelle rauben und sagen, wir wollen es nicht mehr benutzen. Aber was sagt denn Jesus, wem die Menschen nachfolgen sollen? Darum geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Wir sind doch nicht in unserer Mission unterwegs, sondern in seiner Mission. Wenn den Leuten nicht gefällt, was wir Gutes über unseren Gott erzählen, dann sollen sie ihn doch anklagen. dann sollen sie sich doch bei ihm beschweren. Aber doch nicht bei uns, dass wir eine gute Nachricht haben, oder? Oh, ich habe eine Mission. Und ich bin gerne missionarisch unterwegs, den Menschen zu erzählen, dass ich einen Gott habe, der mich liebt und der dich auch liebt, der mich liebt und der dich liebt und der den größten, nur erdenklichen Plan für diese Welt hatte, und zwar von Anfang an mit jedem von uns Gemeinschaft zu haben bis in alle Ewigkeit. Und da wird kein Weinen sein, da wird kein Schmerz, kein Zähneklappern sein. Da wird Freude sein und Lachen. Und er selbst wird in der Mitte sein. Es wird keine Nacht sein, denn der ewige Morgen kommt. Amen. Weil es vielleicht trotzdem für den einen oder anderen als Fingerzeig, als moralische Dungen, da geht es nur um dich und darum, wie Gott dich liebt. Und wenn es dir zu straight war, welchen Auftrag Gott mit dir hat, ich nehme mich mal raus aus der Gleichung, dann freu dich, dass Gott dich liebt. Und dann sei dankbar, dass der, der die Welt geschaffen hat, dich in seiner Hand hält, dich liebevoll anblickt und trotzdem liebt. Und deswegen möchte ich das Lied gern zum Abschluss singen. Und wenn du zu mehr herausgefordert bist, als dich in die Arme Gottes fallen zu lassen, dann nimm das heute mit nach Hause und überleg, was du draus machst. Und ich mach's für mich, okay?
Ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Erdurichtest mich wieder.